In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und parallel zum Thema Paralleljustiz soll es heute um das Thema Selbstbelastungsfreiheit gehen, also um die Aussageverweigerungsrechte und den Nemo tenetur-Grundsatz. Die Selbstbelastungsfreiheit ist eines der wesentlichen Beschuldigtenrechte und entsprechend sogar in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Tatsächlich ist der Begriff Nemo tenetur schon abgekürzt. Die vollständige Version lautet Nemo tenetur se ipsum accusare. Und für alle Lateiner und solche, die es werden wollen, se ipsum bedeutet sich selbst, accusare bedeutet belasten oder anklagen, kennen wir vom Akkusationsprinzip den Begriff, und Nemo hat nichts mit der Suche nach Clownsfischen zu tun, aber Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer hilft da schon weiter, denn da gibt es diesen mysteriösen Kapitän Nemo als geheimnisumwitterten Protagonisten, von dem niemand weiß, wer er ist und woher er kommt, denn Nemo bedeutet eben niemand. Schweife ich ab? Ja, ich schweife ab. Also zurück zur Selbstbelastungsfreiheit. Niemand muss sich selbst belasten. Und da das den meisten Beschuldigten nicht bewusst ist, müssen sie entsprechend zu Beginn einer Vernehmung darüber belehrt werden, dass sie ein Schweigerecht haben. Dabei geht die Selbstbelastungsfreiheit aber sogar noch weiter und über die Vernehmungen hinaus, denn niemand muss zu seiner eigenen Überführung beitragen. Beispiel: Atemalkoholkontrolle. Das Pusten in ein Atemalkoholmessgerät ist ein aktives Tun. Ein betrunkener Autofahrer würde also aktiv daran mitwirken, dass ihm seine Trunkenheit nachgewiesen werden kann. Und deshalb ist es, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich auch praktisch schwierig umsetzbar wäre, eben freiwillig, sich einer Atemalkoholkontrolle zu unterziehen. Eine Blutentnahme hingegen muss man als Beschuldigter nur dulden, da steht also die Selbstbelastungsfreiheit nicht entgegen. Der Hauptanwendungsfall ist aber natürlich die Vernehmung. Zu Beginn der ersten Vernehmung nach § 136 StPO muss eine entsprechende Belehrung erfolgen und ebenso später nach § 243 StPO in der Hauptverhandlung. Wie bei allen Belehrungen gilt aber, diese dienen dazu, ein Wissensdefizit bei den Auskunftspersonen zu beseitigen. Und es ist Aufgabe des Vernehmenden sicherzustellen, dass der Beschuldigte oder der Angeklagte weiß, dass er sich nicht selbst belasten muss. Und weil die Selbstbelastungsfreiheit ein dermaßen hohes Rechtsgut ist, führt eine solche unterbliebene Belehrung in der Regel auch zu einer Unverwertbarkeit der entsprechenden Aussage. Das ergibt sich schon aus dem Anchorage-Tutorial und dem dort besprochenen Prüfungsaufbau von Beweismethoden verboten. Zunächst ist also auf der Ebene der Beweiserhebung festzustellen, dass eine Belehrung hätte erfolgen müssen. Und ist das nicht passiert, liegt eine fehlerhafte Beweiserhebung vor. Und nun ist in einem zweiten Schritt die Frage, ob diese fehlerhafte Beweiserhebung auch zu einer Unverwertbarkeit der Aussage führt. Eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift dazu gibt es nicht, also ist das durch Abwägung zu ermitteln. Und im Rahmen dieser Abwägung kommt dann aber der Selbstbelastungsfreiheit in der Regel ein so hohes Gewicht zu, dass die Annahme einer Unverwertbarkeit bei fehlender Belehrung nahezu zwingend ist. Umgekehrt bedeutet das aber auch wieder hier, Belehrungen dienen dazu, ein Wissensdefizit bei der Auskunftsperson zu beseitigen, weiß also die vernommene Person, dass sie ein Schweigerecht hat, stellte eine fehlerhafte Belehrung zwar trotzdem einen StPO-Verstoß dar, aber im Rahmen der Abwägung würde das Ganze nicht zwingend zu einer Unverwertbarkeit führen. Der klassische Beispielsfall ist der Rechtsanwalt, der selbst als Beschuldigter vernommen wird. Wenn der nicht ordnungsgemäß hinsichtlich seines Schweigerechts belehrt wurde, liegt zwar ein Verstoß gegen § 136 StPO vor und ein Fehler auf der Ebene der Beweiserhebung. Im Rahmen der Abwägung wird man dann aber feststellen müssen, dass die Belehrung eben dazu dient, einem Beschuldigten, der nicht weiß, dass er schweigen darf, eben dies zu verdeutlichen. Weiß der Beschuldigte aber zum Beispiel als Rechtsanwalt von Berufswegen, dass er das Schweigerecht hat, würde also die fehlerhafte Beweiserhebung im Rahmen der Abwägung nicht zu einem Verwertungsverbot führen. Das Ganze gilt natürlich auch entsprechend für StaatsanwältInnen, RichterInnen, spätestens ab jetzt auch für Referendarinnen und Referendare. Noch eine Konstellation, die gelegentlich in Klausuren vorkommt, ist folgende. Aus dem Vorstrafenregister eines Beschuldigten ergibt sich, dass der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Wird ein solcher Beschuldigter im Rahmen seiner Beschuldigtenvernehmung nicht ordnungsgemäß belehrt, stellt das natürlich eine nicht StPO-konforme Beweiserhebung dar. Bei der Abwägung hinsichtlich der Verwertbarkeit kann man dann aber auch hier zu dem Schluss kommen, dass jemand mit so vielen Verfahren, auch schon so oft vernommen und also auch schon so oft auf sein Aussageverweigerungsrecht hingewiesen worden ist, dass ihm das auch bekannt war. Also wieder, es gibt kein Wissensdefizit, das bei den Beschuldigten noch hätte beseitigt werden müssen. Kommt man zu dem Schluss, dass die Aussage unverwertbar ist, kann dieser Belehrungsmangel noch geheilt werden, und zwar sowohl im Ermittlungsverfahren als auch im Rahmen einer weiteren Vernehmung, zum Beispiel auch in der Hauptverhandlung. Erforderlich ist dann aber nach ständiger Rechtsprechung eine sogenannte qualifizierte Belehrung. Das bedeutet, ein Beschuldigter ist nicht nur hinsichtlich seines Aussageverweigerungsrechts an sich zu belehren, sondern er ist auch noch zusätzlich darauf hinzuweisen, dass die Angaben, die er bereits gemacht hat, nicht verwertbar sind. Er quasi noch nichts gesagt hat und er unbefangen jetzt neu entscheiden kann, ob er aussagen will. Diese Verknüpfung ist dann auch für die Frage der Verwertbarkeit entscheidend. Denn bei einer unterlassenen qualifizierten Belehrung stellt sich dann im Rahmen der Abwägung die Frage, ob die zweite Aussage tatsächlich darauf beruht, dass der Beschuldigte glaubte, noch weiterhin aussageverpflichtet zu sein. Lässt also der Beschuldigte vor der zweiten Vernehmung erkennen, das Gefühl zu haben, ich habe ohnehin schon alles gestanden, dann kann ich das Ganze jetzt auch nochmal wiederholen, ist die Verknüpfung mit der vorherigen Aussage so eng, dass auch die zweite Vernehmung wohl unverwertbar wäre. Die Selbstbelastungsfreiheit schützt im Übrigen nur den Beschuldigten selbst. Ein Angeklagter selbst kann sich also darauf berufen, nicht ordnungsgemäß belehrt worden zu sein. Ein Mitangeklagter, der durch eine Aussage eines nicht ordnungsgemäß belehrten Angeklagten belastet wurde, kann sich nicht darauf berufen, dass dieser nicht ordnungsgemäß belehrt worden wäre. Dahinter steht die sogenannte Rechtskreistheorie. Bei einer unterlassenen Belehrung nach § 136 StPO ist eben nur der Rechtskreis des Beschuldigten selbst betroffen. Anders bei der fehlenden Belehrung eines Angehörigen als Zeugen nach § 52. Das Zeugnisverweigerungsrecht dient zum einen dem Schutz des Zeugen, aber auch dem Schutz der Familie und des Angehörigenverhältnisses und also auch dem Schutz des Beschuldigten, sodass da dessen Rechtskreis betroffen ist. Und deshalb kann sich ein Angeklagter durchaus darauf berufen, dass ein Angehöriger fehlerhaft nicht auf sein Zeugnisverweigerungsrecht hingewiesen wurde, nicht aber darauf, dass ein Mitangeklagter nicht hinsichtlich seines Schweigerechts belehrt wurde. Eine andere Ausprägung des Nemo tenetur Grundsatzes gibt es für Zeugen. Auch diese müssen keine Angaben machen, wenn sie sich dadurch der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würden. Die entsprechende Regelung findet sich in § 55 StPO. Eine solche Belehrung muss nicht schon zu Beginn einer Vernehmung erfolgen, sondern das kann auch erst im Rahmen einer Vernehmung passieren und möglicherweise auch erst dann erforderlich werden. Nämlich dann, wenn sich in der Vernehmung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass jemand sich selbst einer Straftat bezichtigen könnte oder zur eigenen Überführung beitragen könnte. Hier sind dann, gerade auch in der Klausur, zwei verschiedene Konstellationen zu unterscheiden. Die erste Konstellation. Der Zeuge wird zu einer bestimmten Straftat vernommen. Also wird er ausschließlich als Zeuge zur Wahrheit ermahnt und möglicherweise hinsichtlich eines Zeugnisverweigerungsrechts belehrt. Ergeben sich jetzt im Rahmen dieser Vernehmung Anhaltspunkte dafür, dass er selbst Täter oder Teilnehmer dieser Straftat ist, zu der er gerade vernommen wird, ist durch die Polizei die Vernehmung als Zeuge abzubrechen und es muss in eine Beschuldigtenvernehmung übergeleitet werden. Stellt sich hingegen im Rahmen der Zeugenvernehmung heraus, dass sich der Zeuge hinsichtlich Straftaten belasten könnte, die gar nicht Gegenstand der aktuell erfolgenden Vernehmung sind, reicht im Rahmen dieser Vernehmung aus, ihn nach § 55 StPO zu belehren und man kann die Zeugenvernehmung mit ihm als Zeugen ohne weiteres fortsetzen. In der Klausur ist vor allem die Konstellation relevant, dass zu spät in eine Beschuldigtenvernehmung übergegangen wird. Der Ablauf im Klausursachverhalt wäre klassischerweise also: Der Zeuge wird vernommen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt X im Rahmen dieser Vernehmung ergeben sich auf einmal Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge selbst Täter oder Teilnehmer der Tat sein könnte. Trotzdem geht die Polizei nicht gleich in eine Beschuldigtenvernehmung über, sondern vernimmt ihn noch eine lange Zeit lang als Zeuge weiter und geht erst dann später in eine Beschuldigtenvernehmung über. Das führt dazu, dass der Zeitpunkt, zu dem bereits in eine Beschuldigtenvernehmung hätte übergegangen werden müssen, in der Klausur entsprechend bestimmt werden muss. Das führt dazu, dass der Zeitpunkt, zu dem bereits in eine Beschuldigtenvernehmung hätte übergegangen werden müssen, in der Klausur entsprechend bestimmt werden muss. Alle Angaben davor, die der Zeuge ganz normal als Zeuge gemacht hat, ohne dass Anhaltspunkte für eine Beteiligung vorliegen, sind unproblematisch verwertbar. Alle Angaben, die der Zeuge als Beschuldigter gemacht hat, nachdem er als Beschuldigter belehrt wurde und in eine Beschuldigtenvernehmung übergegangen worden ist, sind ebenfalls unproblematisch verwertbar. Die Angaben zwischen dem Zeitpunkt, zu dem bereits Anhaltspunkte für eine Beschuldigtenstellung vorlagen, und dem tatsächlichen Übergang in eine Beschuldigtenvernehmung sind hingegen möglicherweise nach Abwägung unverwertbar, weil dem Zeugen bzw. Beschuldigten durch die verzögerte Überleitung in eine Beschuldigtenvernehmung die umfassenderen Aussageverweigerungsrechte eines Beschuldigten entzogen werden und eben ein Verstoß gegen die Selbstbelastungsfreiheit vorliegt. Wichtig ist für die Klausur in Konstellationen, in denen die Verwertbarkeit einer Vernehmung zu problematisieren ist, auch die entsprechende Einkleidung. Denn Sie prognostizieren ja bei der Prüfung des hinreichenden Tatverdachts, was in einer späteren Hauptverhandlung passieren wird. Und grundsätzlich wird man davon ausgehen können, dass jemand, der bereits ein Geständnis im Ermittlungsverfahren abgelegt hat, dieses Geständnis auch in seiner späteren Hauptverhandlung wiederholen wird. Und dann ist die Frage der Verwertbarkeit obsolet, weil es ja letztlich nur auf die Aussage in der Hauptverhandlung ankommt. Deshalb wird in der Regel in einer solchen Klausurkonstellation der Verteidiger des Beschuldigten mitteilen, dass sein Mandant künftig in der Hauptverhandlung keine weitere Angaben mehr machen wird und sich auf sein Schweigerecht berufen wird. Erst dadurch stellt sich die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die Inhalte der schon getätigten Aussagen in die Hauptverhandlung einzubringen. Insbesondere also kann das Gericht das Vernehmungsprotokoll verlesen und kann das Gericht die Vernehmungspersonen als Zeugen vom Hörensagen über den Inhalt der Vernehmung vernehmen. Beides wäre eine Durchbrechung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes und für das Verlesen von Urkunden sind wir dann in 251 Folgen der StPO. Bei Beschuldigtenvernehmungen geht es konkret um § 254. Ein solches Protokoll kann nur verlesen werden, wenn es sich um eine richterliche Vernehmung handelt und im Rahmen dieser richterlichen Vernehmung ein Geständnis abgegeben worden ist. Das dürfte in der Regel in der Klausur nicht der Fall sein. Unabhängig davon kann man dann aber die Vernehmungspersonen als Zeugen vom Hörensagen vernehmen. Denn bei Beschuldigten gilt eben gerade nicht § 252 StPO, der über seinen Wortlaut hinaus ein umfassendes Verwertungsverbot begründet. Eine Verwertbarkeit der Aussagen der Vernehmungspersonen setzt dann aber voraus, dass die ursprüngliche Vernehmung selbst StPO-konform abgelaufen ist. Und erst an dieser Stelle sollten Sie sich jetzt in der Klausur die Frage stellen, ob hier möglicherweise eine fehlerhafte Beweiserhebung erfolgt ist, beispielsweise weil eine ordnungsgemäße, einfache oder qualifizierte Belehrung fehlte. Und erst wenn diese fehlerhafte Beweiserhebung festgestellt wäre, wäre die Folgefrage im Rahmen der Abwägung, ob daraus auch ein Verwertungsverbot resultiert. Und das wäre es für heute an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback gerne auch über unsere Homepage Strafstation Berlin. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten bitte.